D-Radio Wissen. Update.
US-Vizepräsident Mike Pence hat bei der EU in Brüssel seinen Antrittsbesuch absolviert. Er klang dabei deutlich anders als sein Chef im Weißen Haus.
The United States' commitment to the European Union is steadfast and enduring.
Das Verhältnis der USA zur Europäischen Union ist unverbrüchlich und andauernd, sagte Pence in Brüssel. Präsident Donald Trump hat bisher nicht viel übrig gehabt für EU, NATO oder andere Bündnispartner. Während er twitternd für Irritationen sorgt, versuchen seine Minister im Ausland zu beschwichtigen. Das ist das erste Thema bei uns im Update. Ich bin Jakob Vogel, guten Abend.
Update.
US-Vizepräsident Mike Pence hat in Brüssel heute im Namen von US-Präsident Donald Trump Europa zugesichert, dass die enge partnerschaftliche Zusammenarbeit fortgesetzt und vertieft werden soll.
President Tusk, President Trump and I look forward to working together with you and the European Union to deepen our political and economic partnership.
Die USA und die EU teilten gemeinsame Werte, denen sich Amerika weiterhin verpflichtet fühle, sagte Pence bei einem Treffen mit EU-Ratspräsident Donald Tusk. Der wiederum machte gegenüber dem US-Vizepräsidenten klar, was sich die EU von der neuen US-Regierung erwartet, nämlich die uneingeschränkte und vorbehaltlose Unterstützung für die Idee eines geeinten Europas.
We are counting, as always in the past, on the United States wholehearted and unequivocal, let me repeat, unequivocal support for the idea of a united Europe.
Dass sich Tusk zu solch klaren Worten gezwungen sah, liegt daran, wie sich Trump bisher zur EU geäußert hat. Trump nannte den Brexit, also den geplanten EU-Austritt Großbritanniens, eine großartige Sache und mutmaßte, dass weitere Länder dem Beispiel folgen könnten. Auch mit anderen kritischen Aussagen hatte Trump in der EU für einige Irritationen gesorgt, unter anderem zur NATO. Aber auch hier beschwichtigte noch einmal sein Vize, die USA wollen die Zusammenarbeit für die kollektive Sicherheit für all unsere Völker fortführen und vertiefen, versicherte Pence heute in Brüssel.
Let me assure you, the United States is committed to continuing and expanding our collaboration on the collective security of all of our peoples.
Um militärische Zusammenarbeit mit den USA ging es heute auch im Irak. Dort stattete US-Verteidigungsminister James Mattis der Regierung einen Besuch ab. Die Beziehungen zwischen dem Irak und den USA sind seit Trumps Amtsantritt getrübt. Grund ist Trumps umstrittener Einreisestopp, der auch für Iraker gilt. Und der US-Präsident hat mehrfach gefordert, dass der Irak den USA kostenlos Erdöl liefern müsste, als Ausgleich für den US-Militäreinsatz. Mattis stellte aber noch vor seiner Ankunft in Bagdad klar:
All of us in America have generally paid for our gas and oil all along, and I'm sure that we will continue to do so in the future. We're not in Iraq to seize anybody's oil.
Mattis sagte, normalerweise zahlen wir Amerikaner für Öl und Gas und das werden wir auch weiterhin so machen. Wir sind nicht im Irak, um irgendjemandes Öl zu beschlagnahmen. Der Satz ist bemerkenswert, weil sich Mattis damit wieder klar anders positioniert als US-Präsident Trump. Zuletzt hatte sich Mattis auch von dessen Presseschelte distanziert. Die Besuche von Mattis im Irak und Pence bei der EU zeigen, dass die neue US-Regierung sich offenbar nicht in allem ganz einig ist oder zumindest die Minister nicht jeden Tweet Trumps inhaltlich teilen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz sehen viele Nutzer den Besuch von Pence in Brüssel skeptisch. Zeitungsente schreibt auf tagesschau.de: Getrennt durch einen Ozean, geeint in Werten. In den beiden Halbsätzen steckt leider auch nur eine Wahrheit. Wir sind getrennt durch einen Ozean. Betty B. kommentiert auf Spiegel Online: Pence mag behaupten, was er will. Denn wenn Trump es nicht will, steht er ohne Regenschirm da. Bianca Reiter kommentiert: Für mich ist das Ganze sehr erschreckend. Ständig kommen von diesem Präsidenten falsche oder unverständliche Statements und dann muss irgendjemand das wieder erklären. Sinan 75 dagegen findet: Es ist doch ganz einfach. Mattis und Pence machen nur ihre Arbeit. Sie versuchen das so pragmatisch, wie es geht. Die Auflösung der NATO oder das Ende der EU ist nicht erstrebenswert, letztlich auch nicht für die USA. Und Trump, der ist nur für die Show zuständig. Hänschen Klein kommentiert: Ist doch völlig egal, was die USA von der EU halten. Die EU existiert mit oder ohne Segen der bzw. Zusammenarbeit mit den USA. Ich kann diesen unsäglichen Filz EU-USA-NATO nicht leiden. Und Markfahrt schreibt auf tagesschau.de: Man sollte Pence klar machen, dass man nicht mehr die enge Partnerschaft zu den USA will. Ein gutes Miteinanderauskommen, ja. Ein gemeinsames Verteidigungsbündnis, okay. Aber handelstechnisch sollte man nicht mehr den Blick auf die USA haben und mehr nach Asien schauen.
Was sonst noch wichtig war?
Wir bleiben bei Irritationen, die US-Präsident Trump ausgelöst hat. Konkret bei einer Rede am Wochenende. Dort hatte er einen Zusammenhang zwischen Einwanderung und Terroranschlägen hergestellt und dabei Schweden als Beispiel genannt.
You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden.
Seht, was letzte Nacht in Schweden passiert ist, sagte Trump. Allerdings wunderten sich die Schweden, denn passiert war nichts Besonderes. Inzwischen hat Trump getwittert, was er meinte. Er habe sich auf einen Beitrag bezogen, der beim Sender Fox News gelaufen sei. Es ging darin um Kriminalität und Flüchtlinge. In dem Beitrag sagt der Filmemacher, dass es in Schweden immer mehr Vergewaltigungen gebe, dass die schwedische Regierung das aber verheimlichen wolle. Außerdem erwähnte der Reporter einen islamistischen Terroranschlag, der offenbar schon 7 Jahre zurückliegt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll bald schon in bestimmten Fällen Zugriff auf die Mobiltelefone von Asylbewerbern bekommen. Ein Sprecher des Innenministeriums hat einen Bericht von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung bestätigt. Die Behörde soll so leichter die Identitäten von Asylsuchenden feststellen können, wenn die selbst nicht bei der Klärung mitwirken. Der Sprecher sagte, es gehe um Einzelfälle. Man sei sich bewusst, dass es sich um Eingriffe in einen Kernbereich privater Lebensgestaltung handle und dass der Aufwand hoch sei. Es sind gute Zeiten für Waffenhändler. Das schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI hat errechnet, dass der weltweite Waffenhandel in den letzten 5 Jahren wieder deutlich zugelegt hat. Zwischen 2012 und 2016 nahmen die Rüstungsexporte demnach um 8,4% zu im Vergleich zu den 5 Jahren davor. Das entspricht dem höchsten Handelsvolumen seit dem Ende des Kalten Kriegs. Peter Wieselmann hat am SIPRI-Bericht mitgearbeitet. Er sagt:
Es gibt zwei Gebiete mit besonders signifikanten Veränderungen. Das sind der Mittlere Osten und Asien. Hier gab es die bedeutendsten und größten Zuwächse.
Zumindest was die Waffeneinfuhren betrifft. Bei den Exporten führen nach wie vor die USA und Russland. Dahinter folgen weit abgeschlagen China und Frankreich. Sie liefern etwa 6% der weltweiten verkauften Waffen. Die deutschen Waffenexporte gingen in den vergangenen 5 Jahren um mehr als ein Drittel zurück. Deutschland nimmt trotzdem Platz 5 in der Rangliste der Rüstungsexporteure ein. Seit Jahren herrscht im Südsudan Bürgerkrieg mit immer schlimmeren Folgen für die Menschen im Land. Vor allem gibt es für Hunderttausende Südsudanesen schon lange nicht mehr genug zu essen. Die Lage ist so kritisch, dass die Regierung und die Vereinten Nationen jetzt für Teile des Landes eine akute Hungersnot ausgerufen haben. Mehr von unserem Korrespondenten Jürgen Striack.
Es wird befürchtet, dass bis Juli insgesamt 5,5 Millionen Südsudanesen betroffen sein könnten, also praktisch jeder Zweite. Über 1 Million Kinder würden bereits jetzt an Mangelernährung leiden. Am größten sei die Not in der Provinz Unity im Norden des Landes, erklärte die nationale Statistikbehörde.
Im Südsudan bekämpfen sich die Anhänger von Präsident Salva Kiir und die Gefolgsleute seines Rivalen Riek Machar. Mehrere Millionen Menschen sind deswegen in dem Land auf der Flucht.
Was noch wichtig wird:
Das britische Oberhaus diskutiert seit dem Nachmittag über das Brexit-Gesetz, also das Gesetz, das den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union regeln soll. Vor 1,5 Wochen hat das schon das Unterhaus durchgewinkt, jetzt fehlt noch die Zustimmung des Oberhauses. Für die Beratungen sind 2 Tage angesetzt. Bis zum 7. März soll das Gesetz vom Parlament verabschiedet werden. Es ist notwendig, damit Premierministerin Theresa May der EU das britische Kündigungsschreiben schicken kann. Erst dann können die Verhandlungen mit der EU über die Trennung beginnen. Aber auch darüber, wie nach dem Brexit die Beziehungen zur EU aussehen sollen.
Und sonst in der Welt?
Zwischen Nordkorea und Malaysia gibt es diplomatischen Streit. Dabei geht es um den Tod von Kim Jong-nam, den Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Kim Jong-nam ist vergangene Woche Opfer eines Giftanschlags geworden am Flughafen von Kuala Lumpur in Malaysia. Nordkoreas Botschafter hat jetzt angedeutet, das Ganze sei eine politische Verschwörung Malaysias. Auch handle es sich bei dem Toten gar nicht um Kim Jong-nam, sondern um einen anderen Nordkoreaner. Aus Südkorea heißt es, die nordkoreanische Regierung stecke dahinter, weil Kim Jong-nam sich kritisch über seine Heimat geäußert hatte. Vor 5 Jahren gab es bei Ausschreitungen in einem Fußballstadion in Ägypten 74 Tote. Jetzt hat das oberste Gericht des Landes die Todesurteile gegen 10 Personen bestätigt. Bei den Verurteilten handelt es sich um radikale Fußballfans. Die sogenannten Ultras aus Port Said sollen Spieler und Fans der gegnerischen Mannschaft aus Kairo bei einem Spiel 2012 angegriffen haben. Daraufhin entstand eine Massenpanik, bei der 1000 Menschen verletzt wurden. Mittlerweile sind Ultravereinigungen in Ägypten verboten. Immer wieder kam es bei Fußballspielen zu blutigen Krawallen. Außerdem gibt es auch eine politische Dimension. Im arabischen Frühling waren die Ultras ein wichtiger Teil der Revolution gegen den damaligen Präsidenten Hosni Mubarak. Seit 10 Jahren gilt in Brasilien ein Gesetz, das für jeden Haushalt einen Trinkwasser- und Abwasseranschluss vorschreibt. Laut einer brasilianischen Zeitung hat sich seitdem aber nicht viel getan. Immer noch ist die Hälfte der Haushalte nicht an die Kanalisation angeschlossen. Rund 100 Millionen Brasilianer leiten demnach immer noch ihre Abwässer direkt in Flüsse, Gruben oder ins Meer. Was die Trinkwasserversorgung angeht, haben immerhin gut 83% der Haushalte einen Anschluss, im Vergleich zu 80% vor 10 Jahren. Vor allem in der Amazonasregion im Norden Brasiliens fehlen aber noch Anschlüsse. Experten sagen, dass die fehlenden Anschlüsse nicht nur soziale Probleme verursachen, sondern auch die Umwelt schädigen und Krankheiten begünstigen.
Wissensnachrichten.
Grippe ist ansteckend, Masern auch. Und Übergewicht? Ja, sagt ein US-Forscherteam. Übergewicht ist auch ansteckend. Klingt erstmal ziemlich seltsam. Sophie Stegler aus unseren Wissensnachrichten, du kannst mir das hoffentlich erklären. Heißt das, dich niest jemand an und dann wirst du übergewichtig oder was?
Ja, ganz so läuft's nicht. Aber es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass Mikroben in unserem Darm mit beeinflussen, ob wir jetzt dick werden oder nicht. Also eine biologische Ansteckung ist rein theoretisch schon möglich. Mhm. Jetzt halt nicht im Bus oder so. Aber das Forscherteam, das jetzt von Ansteckung redet, das sieht das eher als sozial. Krankheit sozusagen. Also ihren Ansatz haben sie auf der AAAS-Wissenschaftskonferenz in Boston vorgestellt und sie sagen, Übergewicht wird von Mensch zu Mensch weitergegeben, eben indem wir uns gegenseitig beeinflussen. Mhm. Zum Beispiel unsere Eltern haben ja einen riesen Einfluss auf unsere Essgewohnheiten.
Ja, oder auch der Partner zum Beispiel, ne? Wenn der oder die ein totaler Sportfreak ist, dann muss man ja vielleicht auch mitjoggen.
Genau, man kann sich auch über andere Wege sozusagen anstecken, sagen die Forscher, zum Beispiel über soziale Netzwerke. Es gibt eine ältere Studie dazu, dass unsere Freunde in sozialen Netzwerken, selbst wenn wir die nur über 3 Ecken kennen, dass die uns beeinflussen können beim Übergewicht. Mhm. Das ist im Einzelnen nicht immer so ganz leicht, das nachzuweisen, aber plausibel ist es ja schon, dass man sich eben von den Fotos, die andere auf Facebook posten, vom Sport, vom Essen und so weiter, dass man sich davon natürlich beeinflussen lässt.
Okay, jetzt wissen wir Bescheid, aber was genau bringt uns diese Info?
Das Forscherteam hat auf der Basis dieser Ansteckung sozusagen ein mathematisches Modell entwickelt, das die Ausbreitungswege abbildet, wenn man so will. Die Simulation wird eben auch gefüttert mit Infos eben zu den Genen, zum Familienumfeld, in dem wir unsere Essgewohnheiten beigebracht kriegen. Und dann spielt eben noch eine Rolle, wie viele Menschen generell in der Gesellschaft schon übergewichtig sind, weil die Forscher sagen, je mehr das sind, desto eher treffen wir die, desto eher beeinflussen die uns. Und die Idee ist natürlich damit vorherzusagen, wer mal übergewichtig wird und wo man auch mit der Prävention am besten ansetzt.
Wo wir gerade sozusagen beim Essen sind, das kann uns ja nicht nur satt und dick machen, sondern es hat uns unsere Fähigkeiten in der Vergangenheit wahrscheinlich ganz gehörig verändert. Weil unsere Vorfahren so scharf waren auf Obst, können wir, Achtung, heute Farben sehen.
Ja, für die Affen war es früher ein Riesenvorteil, wenn sie eben im ganzen grünen Laub der Bäume auch mal die roten leckeren Früchte sehen konnten. Und das geht natürlich nur, wenn man auch Farben unterscheiden kann. Mhm. Dass sich unser Farbsehen genau so entwickelt hat, aus diesem Grund, das ist eigentlich schon länger eine ziemlich akzeptierte Theorie. Und jetzt hat eine kanadische Forscherin das in der Natur auch untersucht, bei Rhesusaffen. Die haben für die Wissenschaft eine ganz wertvolle Eigenschaft, nämlich, dass manche von denen sehr gut Farben unterscheiden können und andere nicht.
Also das heißt, man kann dann gucken, ob die Farbenseher mehr Obst einsacken.
Genau, und das tun sie auch. Also das spricht eindeutig für die Theorie. Aber auch für Farbenblinde hat die Forscherin eine ganz gute Nachricht. Die farbenblinden Affen, die haben nämlich auch einen Vorteil. Nämlich, dass sie getarnte Insekten besser entdecken können, weil sie eher auf die Umrisse gucken als auf die Farbe.
Also wer auf Heuschrecken steht, der kann sich da jetzt freuen. Wir gucken noch auf die Straße und wie viel man da im Auto rumsitzen muss.
Eine Analysefirma hat die Stauhauptstadt der Welt gekürt und es ist Los Angeles. Da haben die Autofahrer letztes Jahr zu Stoßzeiten mehr als 100 Stunden im Stau gestanden. Untersucht wurden nicht alle Länder, knapp 40 weltweit. China und Japan sind zum Beispiel nicht dabei. An zweiter Stelle nach Los Angeles kommt Moskau und dann New York.
Und tauchen auch deutsche Städte in der Statistik auf?
Ja, erst so ab Platz 29, da liegt München und danach kommen noch Heilbronn und Köln vor.
Ja, das ist super. Ich bin mit dem Auto da. Den Kölner Stau kenne ich schon ganz gut. Danke, Sophie Stegler.
Wetter.
Der Tag endet, wie er angefangen hat. Grau und regnerisch vom Norden bis in die Mitte Deutschlands, im Süden platztrocken. Morgen wird es dann im Norden besser. Dort kommt dann ab und zu mal die Sonne durch. Der Rest des Landes muss aber nochmal mit Wolken und Regen leben. Höchsttemperaturen dazu 8 bis 12 Grad. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
E-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. und als Podcast auf deradiowissen.de.